ARD.
Es war einmal ein Märchenschloss mit vielen hübschen Gebäuden drumherum. Und dieses Schloss träumte von einem Titel. In einem fernen Land sollte dieser Traum wahr werden. Schwerin im Freudentaumel. Der Titeltraum vom Welterbestatus ist tatsächlich wahr geworden. So einen Status zu erlangen, ist ganz schön schwer und bringt auch ziemlich viel mit sich. Was jetzt mit dem Titel auf die Schweriner zukommt, unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns unter anderem in der ARD Audiothek und da könnt ihr uns auch ganz einfach direkt abonnieren. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an meinen ersten Besuch in Schwerin. Das war, ich glaube, 2008. Und damals war ich total aufgeregt, weil ich tatsächlich aus einer Stadt komme, wo es keine Schlösser gibt. Und ich wollte nun unbedingt dieses besondere Gebäude, das Schloss in Schwerin, sehen. Und natürlich ist das Schloss nur ein einziger Grund von vielen weiteren gewesen, warum Schwerin jetzt am Ende den Titel geholt hat. Ja, und was die Stadt dafür alles machen musste, wie das Welterbe in Zukunft gepflegt werden soll und wie es eigentlich genau dazu kam. Darüber spreche ich heute mit unserer Reporterin Dagmar Lemke aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Dagmar.
Ja, hallo Mirja.
Du bist ja nicht nur das erste Mal hier bei mir im Podcast, sondern du bist auch noch relativ neu in der Stadt Schwerin. Was meinst du denn so aus deinem Gefühl heraus, hat Schwerin diesen Titel denn jetzt verdient?
Also ganz ehrlich, Mirja, ich denke, Schwerin hat den Titel verdient. Zum einen hat es ja das UNESCO-Komitee in Neu-Delhi ja auch bescheinigt. Und zwar ganz klar und wohlwollend. Und zum anderen denke ich, meine persönliche Meinung, ja. Also mich konnten die Schweriner überzeugen. Die haben sich auch wirklich ins Zeug geworfen hier. Und wohne ja auch mitten im Welterbe hier in Schwerin. Ich habe eine ganz kleine Wohnung. Ich sag da immer Garten, mein Garten dazu, weil es hier alles so grün und wasserreich ist und werde auch tatsächlich jeden Morgen vom Welterbe geweckt.
Du hast mir auch erzählt in unserem Vorgespräch, Dagmar, dass du jeden Morgen durch das Welterbe flanierst zur Arbeit. Das möchte ich nochmal ausgebaut haben. Wie kann das denn, also du gehst quasi immer da überall vorbei oder wie?
Also ich werde vom Welterbe geweckt, von der Domuhr und ihren Glockenschlägen. Dann schnappe ich meine Tasche und laufe wirklich direkt durch das Welterbe, durch Straßen, wo die Gebäude wie Perlenketten aufgefädelt sind. Also das ist Café Prag im ansehnlichen Gebäude. Daneben ist das Finanzministerium. Gegenüber in der Schlossstraße sind wir jetzt gerade, ist das Haus, die Staatskanzlei, ich sag doch mal graue Eminenz zu, weil es so eine hellgraue Farbe hat. Und dann gehe ich direkt aufs Schloss zu, durch den alten Garten, sehe den Friedrich Franz auf seinem Pferd und ziehe dann durchs Grün am Franzosenweg lang bis zum Funkhaus. Also es ist wirklich ein schöner Weg, 3,3 Kilometer übrigens und in 90 Minuten hin und zurück durchs Welterbe.
Ja, ich kann mich an diese Strecke erinnern. Ich bin sie selbst auch schon mehrfach gegangen und die ist wirklich ganz bezaubernd. Was hat dich dabei besonders überrascht?
Also ganz ehrlich, was mich besonders überrascht hat, die ganze Zeit schon, aber vor allem am Samstag, als die Entscheidung verkündet wurde, war dann doch die Emotionalität und zwar nicht nur in Schwerin, sondern auch in Neu-Delhi. Der Vertreter der UNESCO, der sich auch hier umgeguckt hat in Schwerin, hat eine wirklich großartige Rede da gehalten und war ganz begeistert, dass dann der Tagungsleiter der UNESCO, der indische Sherman, mit einem breiten Grinsen im Gesicht gesagt hat, hier outet sich schon der größte Schweriner Fan. Das wurde natürlich auch ganz wohlwollend in Schwerin beklatscht. Und dann, als dann das verkündet wurde, dass Schwerin es geschafft hat. Da gab es so einen Mini-Moment, ich weiß gar nicht, das kennt man aus Filmen manchmal, wenn die Zeit so stehen bleibt, so, aber nur eine halbe Sekunde oder so. Da guckten die Leute alle so ein bisschen fassungslos, bevor der Jubel losbrach. Und ganz ehrlich, gestandene Männer haben da Rotz und Wasser geheult. Also das war für mich sehr beeindruckend. Und hinterher habe ich dann auch mal so nachgedacht zu der Lobesrede. Da haben die auch ganz rührend geguckt, zum Teil, weil Schwerin vor allen Dingen gelobt wurde wegen des bürgerschaftlichen Engagements. Also der Antrag kam ja aus der Zivilgesellschaft heraus. Und das wurde auch vom zum Beispiel belgischen Vertreter hervorgehoben. Auch die indische Vertreterin dort im UNESCO-Komitee strahlte förmlich, als sie auch der deutschen Delegation schon im Prinzip gratulierte, bevor überhaupt das Hämmerchen geschwungen wurde. Aber in Schwerin mussten die sich ein bisschen in Geduld üben, oder wir alle. Also ich war ja schon um 7 im Dämmler-Saal da, wo sonst immer die Stadtverordneten tagen, weil wir irgendwie dem...
Ja, also mir ist das tatsächlich aufgefallen, dass man irgendwie viel Geduld aufbringen musste. Ich hatte irgendwie gehört, es sollte um 11.30 Uhr entschieden werden und war dann um 12 Uhr in der Mittagsschau ganz gespannt dabei vom Radio, um zu erfahren, und hat Schwerin das geschafft? Und dann hörte ich nur von unserem Kollegen Ulrich Lasuschka, der dann sagte, ja, die tagen immer, die sind jetzt erst in der Mittagspause und sind essen gegangen oder irgendwie so, ne? Und dann hat das noch gedauert.
Ja, also zwischen Erwartung und Entscheidung lagen ein paar Stunden dort in diesem Dämmler-Saal. Aber die Leute haben jedes Mal, wenn irgendwie der Name Schwerin fiel, haben sie geklatscht und große Augen gekriegt und dachten immer, jetzt geht's los. Und dann ging's mit einmal, als Schwerin dran war, auch so wahnsinnig schnell. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe mal ganz schnell auf die Uhr geguckt da. Es war 13.07 Uhr, als das begann. Und 13.15 Uhr gab es denn den Antrag. Und dann brach halt der Jubel aus. Und ich habe gehört, im Landtag war das ähnlich. Die haben auch gefeiert da, die Leute. Der war auch proppenvoll. Also ja, die Stadt war schon dann doch irgendwie im Jubeltaumel. Und ganz ehrlich, wir müssen ja immer neutral bleiben, aber hinter meiner Brille lief auch so eine klitzekleine Kullerträne.
Na, das kann ich schon verstehen, weil du bist ja auch extra für die Berichterstattung rund um die Welterbeverleihung sehr tief eingetaucht. Du warst, glaube ich, auf sehr vielen Veranstaltungen, hast dich überall in der Stadt umgehört und bist rumgelaufen, hast O-Töne schon gesammelt und so. Da fiebert man natürlich auch dem entgegen, und wenn das dann sich erfüllt, umso schöner. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Details gucken, Dagmar. Vielleicht erklärst du uns mal, wie viele Gebäude sind denn jetzt überhaupt in diesem ganzen Residenzensemble vereint? Also das sind ja eine Menge, ne?
Also mir ja zum Ensemble gehört das Schloss und fast 40 weitere historische Gebäude und Gärten. Vom Pfaffenteich, den kennt ja auch jeder in Schwerin, in der Altstadt bis hoch zum Ostdorfer Berg, da stehen alte Kasernen, die auch restauriert und saniert wurden. Und natürlich in der Mitte oder im Mittelpunkt das schöne Schweriner Schloss. Also das sind Gebäude, die meisten sind im 19. Jahrhundert entstanden, manche noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ganz ehrlich, ich ziehe für mich persönlich mal den Vergleich zum Regierungsviertel in Berlin nach der deutschen Einheit. Da ist auf historischem Grund ein völlig neuer Regierungssitz entstanden. Und so ähnlich hat es der junge Großherzog Friedrich Franz II. Auch schon mal 150 Jahre früher gemacht. Auf dem bestehenden Grund neu gebaut. Als erstes hat er, da gab's eine Burg, hat er seinen Palast umgebaut, um die lange Geschichte des Hauses Mecklenburg-Schwerin auch baulich in Szene zu setzen. Eigentlich war das Adelsgeschlecht nämlich gar nicht so einflussreich, wirtschaftlich noch militärisch, aber das wollten die anscheinend ein bisschen ändern. Vielleicht hat er auch nach Preußen geschielt. Was daran auch einzigartig ist hier am Großherzogtum, sind die Wurzeln. Und die reichen wirklich bis zum Slawenfürsten Niklot zurück. Dem wurde ja auch ein Denkmal gesetzt. Das kennt ja jeder. Der sitzt da oben auf seinem Pferd und schaut die Menschen an, wenn sie zum Schloss gehen. Also, und das fanden die Verbindung zur tausendjährigen Geschichte hier an diesem Standort, das war auch ein Punkt, der anerkannt wurde.
Und nimm uns doch mal mit, Dagmar, was gehört denn alles dazu, um auf die Liste zu kommen, aber auf diese Welterbeliste, weil da muss man ja ein paar Kriterien erfüllen, ne?
Also das allererste ist wirklich, dass es ein universeller Wert sein muss. Etwas Außergewöhnliches für die Menschheit. Und da hat Schwerin etwas, was es so kein zweites Mal in der Welt gibt. Muss man einfach sagen, diese komplexe höfische Struktur. Und zwar so gut erhalten. Das ist Voraussetzung, dass es überhaupt unter Schutz gestellt wird. Und das sagte mir der Welterbe-Vereinschef Joachim Brenke von der Burg in die Stadt. Also der Großherzog wollte damals irgendwie alles vom Hof haben. Die Verwaltung, das Militär, Kultur, Schulen und auch Kirchen. Und er wollte nicht irgendwelche Funktionsbauten, nur, ja, sie sollten auch praktisch sein. Aber er wollte vor allen Dingen Prachtbauten und auch sein Schloss inszenieren. Also es war ja auch eine Machtzentrale. Und heute ist alles noch so gut erhalten, auch innen, vom Thronsaal im Schloss bis zum Goldenen Saal im Neustädtischen Palais, dem heutigen Justizministerium. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Landeshauptarchiv. Das ist ganz interessant, wenn man da reinkommt. Also wird man wirklich von ganz bunten Farben empfangen im Foyer. Grün, blau, ornamentig. Da ist noch ein starkes Rotbraun drin. Also da sieht man wirklich, dass auch schon die Moderne sich ins Ensemble reinkämpft. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab. Dieser universelle Wert war einfach gegeben. Und wie keine andere Stadt hat das Schwerin in so einer Fülle noch.
Weil so viel erhalten geblieben ist, beziehungsweise auch in wirklich einem wahnsinnig tollen Zustand. Ja, aber damit kommt man dann allein auf diese Welterbeliste, oder? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt man darauf?
Der universelle Wert war ja gegeben, aber eingeschrieben wird es dann nach Kriterien. Und da gibt es 10. Kann man ja mal nachschauen auf der deutschen UNESCO-Seite. Da stehen die ganz genau beschrieben. Im Schweriner Fall war es zum Anfang wirklich, dass die Leute ja drüber nachgedacht haben, unser Schloss muss auf die Welterbeliste. Und das wäre dann der Versuch gewesen, über das Kriterium 1 reinzukommen. Ein Meisterwerk der Architektur. Ganz ehrlich, die meisten Schweriner denken ja so. Aber davon sind dann die Schweriner doch wieder abgerückt und haben sich mit dem Ensemble beworben, weil es da noch andere Kriterien gab, nämlich Kriterium 3 und Kriterium 4 war für die Schweriner irgendwie plausibler dann. Das habe ich mir genau von der Welterbe-Koordinatorin der Stadt Linda Holung erklären lassen.
Kriterium 3 ist Zeugnis einer untergegangenen Kultur. In diesem Fall also die Kultur des höfischen Lebens, der Regierungsform, der Monarchie hier in Mecklenburg. Das andere ist Kriterium 4. Das ist ein architektonisches oder landschaftliches oder technisches, in unserem Fall ist es aber Architektur und Landschaft, Ensemble, das einen wesentlichen Abschnitt der Menschheitsgeschichte darstellt.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch eine sehr sinnvolle Idee gewesen, sich da auf die Kriterien 3 und 4 zu stürzen und zu konzentrieren, weil ja auch schon so viele Schlösser auf der Liste vom Welterbe stehen. Da wäre es wahrscheinlich mit dem einzelnen Schloss schwierig geworden. Jetzt kommen wir doch mal genau zur Schweriner Bewerbung. Was genau, wie war dann die Geschichte? Wie geht es, wie kam es überhaupt dazu, dass die sich da jetzt zum Welterbe angemeldet haben?
Also das habe ich mir mal von Kollegen erzählen lassen. Da war ich ja noch nicht hier in der Stadt, aber das liegt schon 24 Jahre zurück.
Oh wow.
Und da haben damals Vereinsleute von Pro Schwerin die Idee in die Stadt reingebracht und anscheinend auch die Stadt überzeugt, die Stadtvertreter, denn es gab einen ersten Antrag damals. Und der wurde dann später wieder ein bisschen stiefmütterlich behandelt, also liegen gelassen, aber die haben nicht locker gelassen. Und richtig Schwung kam rein 2010, als das Land dann irgendwann gesagt hat, okay, wir unterstützen euch und bezahlen auch die Bewerbungskosten, tragen wir mit. Und dadurch kam ein bisschen Dynamik da rein. Und es wurden schon die ersten Gutachter in die Stadt geholt, die das alles mal betrachten sollten von außen. Und dann gab es mit einmal, wurde rumgemäkelt, erzählten die Kollegen, dass der Landtag im Schloss tagt, dass auf dem alten Garten, das ist ja so ein Exerzierplatz, die Schlossfestspiele stattfinden, das sei alles ein Makel, damit würde man nicht gerade gerade punkten. Aber die Schweriner haben dann, würde ich sagen, ihre Hausaufgaben gemacht und sind dann irgendwann wirklich auf die deutsche Tentativliste, das ist so eine Vorschlagsliste, wie eine Warteliste gekommen. Und das war dann am Ende wirklich die Hoftür, die aufging.
Und warum ist das, also du sagst, die standen dann auf dieser Tentativliste, auch ein spannender Name, da stehst du dann drauf und dann dauert es wahrscheinlich ein paar Jahre, bis es dann irgendwie so weit ist, so stelle ich es mir jedenfalls vor, ich habe mich da aber auch nicht so schlau gemacht wie du. Warum kam es denn in diesem Jahr jetzt sozusagen zur Abstimmung dann?
Ach, ich glaube, das ist einfach irgendwie auch so eine Formalie. Du stehst dann da erstmal drauf und jedes Land, was in der UNESCO ist und auch eine Kulturstätte da zum Welterbe erklären lassen will, muss dann einfach warten, weil jedes Land nur einen Vorschlag machen darf.
Okay.
Und deswegen war jetzt erst Schwerin dran nach 10 Jahren, weil vorher immer noch andere Städten es schon auf diese Tentativliste geschafft haben. Letztes Jahr war, falls du dich noch erinnerst, Erfurt und die älteste Synagoge Europas dran. Und im nächsten Jahr habe ich erfahren, kommt anscheinend Neuschwanstein auf die Welterbeliste, wenn sie es schaffen. Und das ist nochmal ganz interessant, das hörte ich auch vom Welterbeverein. Ursprünglich wollten die Schweriner mit ihrem Schloss, ja mit den bayerischen Schlössern zusammen aufs Welterbe, weil da hat man immer größere Chancen, wenn man mehrere Sachen oder Städten zusammenpackt. Aber dagegen hatten sich wohl die Bayern ausgesprochen damals, wie ich hörte.
Ja, die wollten nicht mit den Schwerinern zusammen gemeinsame Sachen machen sozusagen.
Anscheinend.
Spannend. Ich bin auch gespannt, ob ich hätte gedacht, dass Neuschwanstein da schon längst draufsteht. Ne? Kannst mal sehen. Jetzt ist das Schweriner Schloss sogar vorher da drauf. Das ist auch cool.
Ja.
Was sagen denn jetzt die Schweriner dazu? Gibt es Pro und Contra oder sind alle happy? Wie ist die Stimmung bei euch?
Also da habe ich mich wirklich durch die ganze Stadt gefragt, auch jung und alt. Und es gibt für und wieder, wie immer. Also ich habe das auch viel mit meinen Kollegen diskutiert, muss ich sagen. Aber eine Sache war mir ganz wichtig, dass ich eben nicht nur hier in der Altstadt unterwegs bin und nicht nur eine bestimmte Elitefrage, sondern ich war dann wirklich am Margaretenhof unterwegs. Das ist so ein Einkaufszentrum am Rande der Stadt. Da gibt's Fahrradläden, Waschsalon, mehrere Supermärkte, die Arbeitsagentur. Und da habe ich dann auch Leute getroffen und ganz ehrlich, da war ich ein bisschen überrascht. Die meisten haben das positiv gesehen. Es gab auch ein paar, die gesagt haben, oh, interessiert mich nicht. Aber so richtig negativ hat niemand reagiert. Und ein Mann war so richtig putzig, der meinte, oh, wenn wir hier den Welterbetitel bekommen, ich wohne in Lankow, dann hört man meine Freude bis in die Innenstadt. Also ja, das war schon ganz drollig, aber es gab viel Pro. Ansonsten würde es dieses bürgerschaftliche Engagement, was ich ja schon erzählt habe, was ja hervorgehoben wurde, nicht geben. Also es gibt Pro Schwerin hat angefangen, dann vor 10 Jahren der Welterbeverein, dann die Schlossfreunde haben sich engagiert und Geld gesammelt. Also es gab wahnsinnig viel Unterstützung für diesen Antrag am Ende. Aber es gab natürlich auch ein paar negative Stimmen. Die Befürchtungen, die kennst du ja sicher, weil du bist ja in Greifswald, die hört man sicher auch in Stralsund, die Angst vor erhöhtem Denkmalschutz. Obwohl mir gesagt würde, klar, die gucken da ganz genau hin. Und im Kerngebiet wird auch jeder Bauantrag nochmal extra überprüft. Aber beim Denkmalschutz kann nicht noch ein extra Denkmalschutz raufkommen. Also das sei jetzt wirklich nicht so. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist vor allen Dingen auch eine Kritik vom Bund der Steuerzahler, die da meinten, dass viel zu viel Geld in das Projekt geflossen wäre. Die Stadt hat ja insgesamt 1,2 Millionen ausgegeben. Und jetzt kommt ja auch noch mal eine Stange Geld, muss ausgegeben werden, weil wenn du mit dem Antrag erfolgreich bist, brauchst du halt ein Welterbe-Informationszentrum und du brauchst auch noch extra Leute, also die Rede ist von 2 Stellen und die müssen auch finanziert werden. Und Schwerin, ich weiß nicht, wie es in Greifswald ist, Schwerin hat eine permanent klamme Stadtkasse. Und da fragen sich dann viele, wo soll denn das Geld herkommen? Ja.
Stralsund, du wirst lachen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine wirklich spannende Reportage bei uns auch, ich meine wieder in der Mittagsschau bei NDR 1 Radio MV gehört. Da ging es tatsächlich um die jährliche Begutachtung dieser UNESCO-Kommission, die die Welterbestadt Stralsund dann besucht. Und da müssen dann so neue Bauprojekte und sowas alles schon in diesem Welterbe-Gedenken geplant werden. Das war ganz interessant, aber auch positiv, weil die sind wohl sehr gut in Zusammenarbeit und das ist ein sehr positiver Austausch. Und also es klang wirklich sehr interessant. Also habe ich auch nicht gewusst, dass das so ist. Sind das denn auch so die Kontras oder beziehungsweise die Befürchtungen, die man dann so hat, wenn man einen Welterbestatus besitzt?
Ich glaube ja, das ist genau das. Das kennt ihr bestimmt auch, obwohl ich da auch wieder denke, Skeptiker befürchten doch zum Beispiel einen Übertourismus wie in Venedig und Barcelona. Hallo? Na gut, aber diese Bedenken zerstreuen Touristiker dann doch schnell, weil davon sei man hier wirklich weit entfernt. Und da habe ich dann auch eine Restaurantinhaberin getroffen, die in der alten Dampfwäscherei wirklich ein ganz niedliches Lokal betreibt. Auch unter diesen historischen Gegebenheiten ist das trotzdem sehr modern, aber sie muss halt damit klarkommen. Und die meinte, oh bitte, ja, bitte, viele Leute sollen hierher kommen, denn dieser Juli war relativ ruhig. Und wir brauchen mehr Internationalität, mehr Weltbewusstsein. Also in der Stadt. Und sie würde sich sogar freuen, wenn Investoren kommen aus dem Ausland. Natürlich nicht, um hier nur Kohle abzugreifen, sondern um die Stadt mitzugestalten.
Was wäre denn gewesen, wenn jetzt es nicht geklappt hätte und kein Jubel ausgebrochen wäre?
Das ist natürlich eine Frage, mit der man sich die ganze Zeit beschäftigt hat. Was ist eigentlich, wenn es nicht klappt? Dann gibt es, glaube ich, auch verschiedene Varianten. Die erste Variante ist einfach, wenn du abgelehnt wirst, wirst du abgelehnt. Da kannst du auch nicht nochmal antreten mit dem gleichen universellen Wert. Also das wäre in dem Falle das Schwerin und das Residenzensemble, sondern du musst dir wirklich was ganz Neues ausdenken. Vielleicht hätten sie denn doch nochmal in Neuschwanstein angeklopft und wären damit schwupst auf die Welterbeliste. Nee, aber meistens in der Regel, wenn man so eine positive Besprechung schon im Vorfeld bekommt vom E-Commerce, von diesem Denkmalbeirat, dann ist das wohl in der Regel auch so, dass das meistens klappt. Manchmal muss man nacharbeiten. Das okay. kann wirklich passieren, also wie in der Schule, da musst du nachsitzen, kriegst noch 2, 3 Fragen und die musst du dann ganz genau ausarbeiten und musst dann möglicherweise ein Jahr warten, aber es ist ja nicht passiert.
Nee, aber stell mal vor, ne? Also du hast ja gesagt, man darf dann nur einmal sich mit allem bewerben und wenn das dann schief geht, das dann, aber du hast das ja auch gut eingeordnet, hast eben erklärt, Mensch, also wenn du da überhaupt erstmal bist, ist es meist positiv oder musst nachher, weil dann geht's ja noch. Glück gehabt, trotzdem, ne?
Ja, also absolut. Also das hat man ja in den Reaktionen am Sonnabend gesehen. Also die waren ja wirklich aus dem Häuschen.
Ja, also Happy End. Und neben Stralsund und Wismar darf sich jetzt nun auch also Schwerin Welterbestadt nennen. Übrigens, Dagmar, ganz lustig. Ja. Gerade eben habe ich eine E-Mail aufgemacht aus der Stadt Stralsund, wo sowohl der Bürgermeister aus Stralsund und auch aus Wismar der Welterbestadt Schwerin gratuliert haben und sich in Zukunft auf die Zusammenarbeit freuen. Habe ich gerade eben gesehen. Lustig, ne?
Ja, das ist doch gut. Ich meine, das ist ja auch was Positives. Die können da wahnsinnig voneinander profitieren, Netzwerken. Das habe ich auch immer wieder gehört, dass man das jetzt schon macht. Also das erzählte mir der Joachim Brenke von dem Welterbeverein, wenn er jetzt immer verreist, der ist ja Architekt und guckt sich so und so gern in der ganzen Welt um, hat er immer noch, wenn er irgendwo sich vorgestellt hat, Schwerin bei Hamburg gesagt. Jetzt gibt's vielleicht die Chance, naja, mal zu sagen, wir sind Schwerin und wir stehen auf der Welterbeliste.
Schwerin bei Hamburg ist ja auch ein weiter Begriff.
Ja, na gut, das kann man so sagen.
Jetzt heißt es aber im Umkehrschluss auch, es gibt ein paar Dinge jetzt zu beachten. Was gibt's da was auf die Schweriner richtig zukommt? Was muss man da so kalkulieren?
Ich habe es ja schon angedeutet. Zum einen müssen sie ein Welterbe-Infozentrum bauen. Da hat man schon leichte Andeutungen gemacht, dass man das irgendwie zusammenlegen will hier in der Stadt mit einem stadtgeschichtlichen Museum. Die Infrastruktur muss sich auf jeden Fall verändern. Es gibt schon so einen Managementplan, den müssen die so und so einreichen bei der UNESCO. Ohne solchen Plan geht das auch gar nicht. Also das gehört heute dazu. Ich weiß nicht, wie das im Fall von Wismar und Stralsund war. Damals, da erzählte mir auch jemand, dass sie damals mit Markenordner angetreten sind. Heute kommen die mit wirklich Hochglanzbüchern. Also dieses Buch ist richtig edel. Die Postkartenmotive da drinne, das sieht also wunderschön aus, das Schloss mit so einer Nebelschwade drumherum, der Text, wissenschaftliche Expertise. Also das kommt auf die Stadt zu und wahrscheinlich auch wirklich viele Touristen. Und da arbeiten die jetzt an einem nachhaltigen Tourismuskonzept. Es geht ja auch darum, dass nicht nur hier die Altstadt von diesem Status profitiert, sondern auch vielleicht die ganze Region.
Was meinst du denn, Dagmar, kann die Stadt dann am Ende davon richtig profitieren? Ist es jetzt die große Chance oder doch eher vielleicht so ein Risiko, was du ja auch schon gesagt hast, so à la Barcelona oder Venedig?
Naja, also da muss ich sagen, à la Barcelona und Venedig. Ich habe Freunde in Barcelona und ich fahre da jedes Jahr einmal hin. Das ist eine andere Dimension. Aber na klar, muss man ein bisschen was tun, um den Touristen auch gerecht zu werden, aber auch den Menschen, die hier leben. Ne? Und es darf einfach nicht sein, dass so ein Welterbetitel nur eine bestimmte Elite bedient. Ich finde, und das ist hier so ein bisschen so ein Wermutstropfen in der Stadt, das ist ja in Greifswald anders, es geht darum, auch die jungen Leute mitzunehmen. Ich war zum Beispiel auch in einer Kunstklasse gewesen, an einem städtischen Gymnasium hier in Schwerin, und habe mich da mal umgehorcht. Und ganz ehrlich, auch da war ich ein bisschen überrascht, weil alle das ziemlich cool fanden, dass Schwerin da auf die Welterbeliste will. Aber trotzdem haben alle gesagt, wir gehen hier weg. Wir gehen hier weg. Für uns junge Leute gibt es hier nicht so viel. Und das ist natürlich auch eine Chance für die Stadt, ein bisschen was zu machen, auch für die jungen Leute. Also die auch mitzunehmen. Und auch die Vororte.
Bin gespannt, ob das gelingt, tatsächlich, weil diese Geschichte mit den jungen Leuten, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich war ja auch anfangs in Schwerin. Da waren, da fehlte gefühlt eine komplette Generation. Zu der Zeit irgendwie war es meine, so die mit 20er, mit 30er. Und die sind alle hier. Die sind alle hier in Greifswald, teilweise auch in Stralsund oder eben noch woanders hingegangen. Das ist natürlich auch so. Aber hier ist es einfach jünger. Da hast du recht.
Ja, aber das hängt auch einfach mit der Uni zusammen.
Das hängt mit der Uni zusammen, natürlich. Aber da bin ich gespannt, wie Schwerin diesen Welterbestatus dazu dann nutzen möchte.
Ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, das kann ganz gut werden. Ich finde ja ganz interessant, das muss ich unbedingt noch loswerden, was mich auch beeindruckt hat, dass die Welterbe-Koordinatorin Linda Holung, das ist so eine coole Socke, sage ich jetzt mal. Also die ist gerade 35 Jahre alt und hat da so einen verdammt guten Job gemacht. Also die ist auch so sachlich, wird nicht überemotional. Also das hat mich auch beeindruckt. Also die junge Generation kann schon was wuppen. Und wenn man da die alle mitnimmt, ja, schauen wir mal.
Vielen, vielen lieben Dank, Dagmar Lemke aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin.
Mir ja, ich habe jetzt aber noch eine Frage. Du hast ja mit einem Märchen angefangen. Wie geht denn unser Märchen aus?
Und so lebten die Schweriner mit ihrem Residenzensemble und dem Schloss glücklich mit ihrem Welterbestatus bis ans Ende ihrer Tage. Ja, die Schweriner freuen sich über den hart erarbeiteten Titel und ihr freut euch vielleicht über weitere gute Nachrichten. Darum habe ich euch noch eine kleine Podcast-Empfehlung mitgebracht. In der ARD-Audiothek, da findet ihr den Podcast Cosmo Daily Good News. Dort gibt es täglich gute Nachrichten aus aller Welt. Und die Folgen sind auch immer ganz kurz und berichten dann über positive Entwicklungen. Zum Beispiel, dass immer mehr junge Menschen eine Ausbildung in der Pflege beginnen. Und vielleicht kommt ja da auch irgendwann mal die gute Nachricht, dass viele, viele junge Menschen nach Schwerin ziehen. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, ich stelle euch den Link zu den Good News in unsere heutigen Shownotes. Und dort findet ihr natürlich auch noch einiges mehr rund um die Welterbestadt Schwerin. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.